So, und jetzt der letzte Punkt und der Ausklang zu dem Ganzen. Und als Begleitmusik zu diesem staatlichen Bedürfnis der Repatriierung von Finanzkapital gibt es eine Gerechtigkeitsdebatte. So, jetzt wird der Uli Hoeneß hingehängt. Ja, jetzt findet wirklich eine halbe, also Zumwinkel war auch so ein Fall, ja, auch, erinnert ihr euch das? Da hat auch die Öffentlichkeit gesagt, wie kommt es jetzt eigentlich, dass da ein Fernsehteam schon dort ist, ehe der Staatsanwalt vorm Haus steht. Merkt ihr, was das ist? Das sind Machenschaften. Da hat die Staatsanwaltschaft irgendeinem Sender vorher gesagt, wir gehen dann und dann dort und dort hin. Man wollte, dass welche da sind. Man wollte den Skandal. Also jetzt findet eine auch moralische Delegitimierung einer universellen Praxis statt. Weil man es jetzt nicht mehr will. Reitet man, macht man eine moralische Vernichtung dieses Teils der Elite, der halt dafür jetzt dabei erwischt wird. Es hört sich jetzt auf einmal auf, dass Steuervergehen unter der Elite, ja, wie sagt man, rufunschädlich abgewickelt werden. Ja, mit einem Übereinkommen, mit einer stillen Nachzahlung. Und man hat es vorher einfach vermieden, das an die große Glocke zu hängen. Das war ja auch das Institut dieser Selbstanzeige. Ja, auch jetzt auf einmal ist nicht mehr klar, ob eine Selbstanzeige eigentlich von dieser moralischen Vernichtung und auch der dazugehörigen Bestrafung befreit. Ja, warum? Weil der Staat nicht nur das Geld will und diese Repatriierung des Geldes, er will tatsächlich jetzt die Umwertung des bisherigen Kavaliersdelikt in ein reguläres Verbrechen. Und da kriegt der Sozialneid der breiten Massen Futter. Muss man wirklich sagen, so billig die Menschen einkaufen. Ja, eine Talkshow nach der anderen, Uli Hoeneß hat uns enttäuscht. Das hätten wir von dem nicht gedacht. Der hat doch sonst immer so viel Karitatives gemacht und so zu. Diese Tour, dem Publikum diesen Promi zum Fraß vorwerfen, um eine allgemeine Radikalisierung der Steuermoral zu popularisieren. Man muss sagen, dieses billige Spiel wird getrieben. Und die Menschen, blöd wie sie sind, spielen es mit. Anstatt zu sehen, wie in manchen Phasen das als Kavaliersdelikt behandelt wird, in anderen als gar kein Kavaliersdelikt. Statt zu sehen, wie sie zum Instrument einer staatlichen Geldbeschaffung gemacht werden oder einer Änderung einer staatlichen Stellung zur Finanzwirtschaft. Sind Sie der Meinung, jetzt endlich kommt die Steuergerechtigkeit mal zum Zug? Und da, wie Sie im Einladungstextchen, da der letzte Satz, ja Mensch, wenn es um das gegangen wäre, das hätten wir doch längst haben können. Offenbar ging es nie um das. Also die Steuergerechtigkeit ist die Begleitmusik zur Kalkulation der Besteuerung und nicht umgekehrt. Also das wollte ich zu dem Ding sagen und da merkt man, es ist bloß die Besteuerung, aber es steckt in dem Ding ein viel größerer Stoff. Gut, soweit so gut.
Ich verstehe deine Beispiele nicht, die du zur Repatriierung des Finanzkapitals gebracht hast. Repatriierung dadurch, dass die Gewinne im Ausland nicht mehr unversteuert bleiben können, deswegen Rücklauf des Kapitals auf deutsche Geldinstitute. Das ist logisch. Okay.
Und vor allen Dingen übrigens, und in Zukunft trägt so leicht keiner sein Geld mehr weg.
Genau. Mhm. Jetzt hast du aber Beispiele gebracht, so dass früher der Gedanke war, dass die Deutsche Bank in der ganzen Welt investiert hat und Investitionen gefördert hat. Ja, soll denn das jetzt nicht mehr passieren? Das
soll
verstehe
passieren.
Ich überhaupt nicht. Ja, aber du hast das doch als Beispiel dafür, dass die Lage früher gebracht und als wäre das ja heute nicht mehr so. Weil es geht aber doch gerade darum, die deutschen Geldinstitute zu stärken, damit die gerade dieses in erweitertem Maßstab und besser weiterhin machen können.
Richtig. Also, es soll kein Rückruf der Globalisierung sein. Ja? Kein Rückruf des internationalen Finanzgeschäfts. Aber eine nationale Inpflichtnahme des in Deutschland kreierten Finanzvermögens. Also, deutsche Privatanleger sollen gefälligst nicht nur dem deutschen Fiskus die Steuern abliefern, sondern auch dem deutschen Bankenwesen quasi ihr Geschäftsmittel zur Verfügung stellen. Die Banken sollen natürlich nach wie vor global alle Geschäftsgelegenheiten nutzen. Und dass sich das reibt, ist die andere Seite. Die Frage, macht man eigentlich nicht mehr kaputt an globalen Finanzquellen? Die gibt es schon auch. Oder umgekehrt.
Das ist Europa kaum noch stark. Das sind zwei, oder? Das sind Europa, wenn jetzt das wirklich Fortsetzung nimmt, das Dreh zurückführen, da bleiben noch wirklich nur noch drei Staaten übrig, auch ganz große wie Spanien da.
Lauter!
Also ich verstehe das jetzt so, dass sie gesagt hat, da bleiben noch nur noch zwei oder drei Staaten in Europa übrig, wo man noch sein Steuergeld hinschaffen kann, wenn man...
Nein, nicht hinschaffen, sondern wenn diese...
die finanziell potent sind.
Wenn dieses Zurückführen jetzt in Gang und in Schwung kommt, in Amerika, in Frankreich, in Deutschland und in England. Also da kann ich mir vorstellen, dass dann wirklich vier auf der Welt nur noch, oder die Japaner noch Geld haben, also verschiedene Währungen haben. Und Europa, manche...
Du musst denken, kein Mensch, drei Reihen hinter dir, kann schon keiner mehr hören, was du sagst.
Sie hat gesagt, dass dann, wenn jetzt diese Regelungen in Kraft treten, dass es dann auf der Welt überhaupt nur noch 4 bis 5 potente Nationen übrig bleiben, denen man das zutraut, dass sie Finanzanlagen verwertet, weil das Geschäftsmodell für die ganzen Kleinen wegfällt. Zypern, ja, nehme ich an, denkst du, Irland, weil die ja ihre Sonderbehandlung von solchen Kapitalvermögen international darauf verpflichtet werden, dass sie sich dem allgemeinen Usus anschließen. Und dann unter den Finanzanlegern nicht mehr der Vergleich ist, wir gehen in das kleine, finanzmachtmäßig gesehen nicht so potente Land und lassen uns das höhere Risiko durch die geringere Steuer, die dort anfällig wird, entgelten, wenn sie sich alle steuermäßig angleichen. Und ich glaube, das ist schon auch, das passt schon zu ihm, was er sagt mit der Seite, die wollen natürlich heute immer noch, dass die Deutsche Bank international überall agiert. Aber so weit die das schaffen, dass diese Maßstäbe sich international durchsetzen, sich die Amerikaner mit dahinter stellen, alle die Engländer, ja, sie europaweit es durchsetzen, es gibt eine gleiche Besteuerung überall, dann fallen natürlich diese Sondervorteile weg und das deutsche Finanzkapital profitiert davon. Also die alte Rechnung, wir machen eine Freiheit, damit der Finanzplatz wächst, weil die Finanzanlagen so schöne Rendite abwerfen. Und wir dürfen uns keinen Konkurrenznachteil auf uns ziehen, wir dürfen in Deutschland keine Abgeltungssteuer machen oder sie nicht durchsetzen, weil Österreich, die Schweiz das auch nicht tut. Das wird ihnen so weit hinfällig, wie sie mit politischen Mitteln das geschafft haben, die anderen auf ihre Steuersätze zu verpflichten.
Zwei Sachen. Erstens, wovon reden wir? Wir reden wirklich von einer Krisenkonkurrenz. Krisenkonkurrenz hat was Rücksichtsloses. Die hat was, der eine Staat rettet sich, beschädigt darüber den anderen. dass er umgekehrt den anderen als Wachstumsquelle auch wieder braucht, gilt in dem Augenblick nichts, weil er erstmal den Standpunkt einnimmt, ich bin ja selber beschädigt. Mein Geschäft muss zuerst gehen, dann können wir uns wieder darüber überlegen, wie es mit Europa insgesamt weitergeht. Das hat jetzt schon die Seite, nehmen wir Zypern. Man macht einen in Europa bisher funktionierenden Staat kaputt. Ja, es ist ja schon ein Unterschied, ob man im Fall Spanien sagt, ja, ja, die haben einen zu großen Immobilienmarkt, es sind zu viele Häuser gebaut worden in Spanien, das geht alles, lohnt sich alles geschäftlich nicht, das ist kein Gewinnding mehr, das sind nur Kosten. Spanien muss seine Volkswirtschaft erweitern, um andere Sektoren und jedenfalls nicht so viel Immobilien bauen. Oder ob man bei Zypern sagt, das Land hat außer Banken überhaupt nichts und die Banken kann es in Zukunft so nicht mehr geben. Diesem Staat wird nicht nur das Geschäftsmodell, sondern eigentlich die ökonomische Grundlage entzogen. Wenn es erstmal so weiterläuft, heißt es, dort findet Ödnis statt. Und das ist auch kein Beitrag zum Wachstum in Europa. Also in der Hinsicht, das Zeug hat schon seinen Widerspruch. Es hat ja auch nach der anderen Seite hin seinen Widerspruch. Nämlich, konsequente Repatriierung ist auch fürs Finanzkapital ja eine Art Abschreckung. Denk mal, immerhin, dieselbe alte Debatte gibt es ja jetzt bei der Finanztransaktionssteuer, die ist vorhin erwähnt worden. Ja, das ist auf jeden Umsatz im Bankenwesen, jeder Kauf und Verkauf an der Börse, jedes Kauf und Verkauf eines Derivats etc. etc. kommt eine Steuer von 0,01% oder 0,1%. Also das ist strittig, ob noch eine Stelle mehr oder weniger. Das wichtigste Gegenargument heißt, ja, wenn wir es tun, wandern die Finanzgeschäfte an den Finanzplatz London und gehen aus den kontinentaleuropäischen Finanzplätzen weg. Ja, jetzt gibt es die beiden Pros und Kontras. Jedenfalls, es ist ja auch nicht so, dass die andere Überlegung ausgestorben wäre. Dem mobilen Faktor Finanzkapital muss man Angebote machen. Das kann man nicht einfach zwingen. Also auch so ist es ja nicht. Aber auf ausgerechnet die einheimischen Vermögenden, die, das hat sich jetzt rausgestellt, die kann man ein Stück weit zwingen. Und denen kann man den doppelten Dienst mit ihrem Kapital, den doppelten Dienst an der Nation abverlangen. Steuern draufzahlen auf die Einkünfte und das Anlegen erstmal hier machen. Dann noch ein Punkt mit dem, und dann haben die anderen gar kein Geld mehr. Ich will bloß einen Satz zu. Es ist ein Unterschied, ob die anderen auch einen Finanzsektor haben, der selber große Banken hat, wo selber viel Geld angelegt wird und werden kann, oder ob es in Europa tatsächlich ein Sterben von vielen Peripheriebanken gibt und ein entsprechendes Wachstum der zentralen Banken. Und dann ist immer noch in, sagen wir, Zypern ein Tourismusunternehmen in der Lage, Kredit zu kriegen, wenn es wachsen will. Aber es nimmt den Kredit halt dann bei der Deutschen Bank oder bei Paribas oder so und nicht bei der, wie heißt sie dort, Laiki Bank, die gibt es nicht mehr. Dann verdient halt ein deutsches Geldhaus am zyprischen Kreditbedarf. Das heißt ja nicht gleich, dass es dort kein Geld mehr gibt.
Nein, ich habe nicht gesagt, Geld, ja. Aber dann sind halt nur noch ein paar Werte. Also ich sage jetzt mal, das Pfund von Deutschland und Frankreich, ja, wenn der Euro zuständig wird, es dann irgendwie vor. Und dann werden diese Staaten wieder global halt, oder Dollar hat er natürlich auch noch, zum Kämpfen anfangen. Und das heißt aber doch auch Europa, auf dem europäischen Sektor kann wieder ganz viel Pfund rein und das kann auch eine Schwächung vom Euro dann sein. Oder die Märkte sind dann alle wieder wachsam. Weil ob dann das zyprische Touristenunternehmen das Ganze mit Dollar macht oder mit englischem Pfund, das meint doch irgendwie so. Das da.
Alles gut und schön. Man muss sich hüten davor, dass man zu sehr in Weiterungen rein argumentiert. Und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das. Ist uns doch scheißegal, sollen sie das Zeug an die Wand fahren? Da gehört es sowieso hin. Das ist, man darf nicht selber quasi besorgte Überlegungen, das kann nicht gut gehen, machen. Man muss erläutern, was es erstmal ist. Es ist Krisenkonkurrenz. Krisenkonkurrenz ist rücksichtslos und als solche hat die immer das Moment, um das eigene nationale, den eigenen nationalen Kredit oder die eigene nationale Finanzmacht zu retten, zerstört man tendenziell das Environment, ja. Genau. Zerstört man die Umwelt, die dieses Ding braucht. Ja, so ist es eben. Na, dann müssen Sie schauen, wenn sie zerstört ist, müssen Sie wieder was ausdenken. Wir sind keine Partei in dem Ding. Wir wollen sagen, was für Absurditäten ablaufen und wie wenig das mit dem Wohl der Menschheit zu tun hat. Es ist um ganz andere Sachen geht. Und da ist die Frage, geht das gut? Wohin führt das? Die ist irgendwann auch wurscht.
Also bei den Absurditäten, da möchte ich ein paar andere Fakten betonen, die hängen aber mit dem zusammen, um das deutlich zu sagen. 930 Millionen Menschen auf der Welt hungern. Faktum. Es ist genügend Essen da, es ist genügend Kapital da, etc. Aber trotzdem 930 Millionen Menschen hungern und zig Millionen verhungern jeden Monat. Überwiegend Afrika und Indien natürlich, aber das hängt auch mit Kapitalzusammenhängen zusammen. Dann die Urwälder, Regenwälder werden bald ganz weg sein. Und zwar deswegen, weil dort Rinderfarmen entstehen und auch neuerdings Soja und andere Farmen, Ölfarmen, damit zum Beispiel Biosprit erzeugt werden kann. Und damit kommt der gesamte Globus aus dem Gleichgewicht. Also das ist eine tatsächlich globale Gefahr für die ganze Menschheit. Und da hat das Kapital, wenn man jetzt das in dieser Sprache lassen will, seinen Beitrag zu leisten, dass das nicht weitergeht mit dieser Zerstörung, sondern dass es repariert wird und vorgebeugt wird. Knallhart.
45%. Ja, aber erst mal das ist doch lustig, ja. Wo Sie selber genau gerade sagen, das Kapital hat einen ganz maßgeblichen Beitrag geleistet, dass es genau so kommt, dann an den Verursacher zu sagen, den Kopf zum Gärtner machen, der soll zahlen. Das ist wirklich eine lustige Ethik.
Natürlich, der soll auch aufhören damit, das kaputt zu machen.
Das ist mal der Instanz zu beschweren und sie soll es dann richten, die das Ganze zerstört
haben. Nein, die sollen auch aufhören damit.
Ja, mit dem Kapitalismus dann aufhören, ja.
Ja, oder auch mit diesen Zerstörern. Noch einen Punkt möchte ich erwähnen, ja, weil Sie sagten, ja, 2008 hat so ein Umdenken angefangen. Mir scheint, dieses Umdenken kam sehr wesentlich mit den Lehman Brothers Pleite und dann mit diesem riesen Bankenrettungsfonds von plötzlich 500 Milliarden in einer Nacht- und Nebelaktion mit Ackermann und so weiter, weil, und das ist jetzt meine These, damit auch der Staat selber in seinen Spielregeln, was Demokratie betrifft, komplett ausgehebelt wurde, weil damit die Demokratie wirklich ad absurdum geführt wird, dass mittlerweile eine Troika fast verselbstständigt hier Regeln für Zypern und andere Länder aufstellt, auch für Italien, Spanien, hier sogar Regierungswechsel wegen der Troika erfolgen. Eine Volksabstimmung in Griechenland kann nicht stattfinden, weil die Troika dagegen ist. Das heißt, hier wird fundamental schon die Demokratie und damit, ich sage mal, die Souveränität des Volkes oder der Wähler rest also ausgehebelt und damit auch die Selbstkontrolle des Volkes, faire und saubere Steuern zu erheben. Und dieses haben viele, glaube ich, verstanden, dass hier die Demokratie selber auf dem Spiel steht.
Ich würde sagen, die Demokratie ist doch eine Herrschaftsmethode, mit dem es den Staatenlenkern doch gerade gelingt, dem Volk die Steuern aus der Tasche zu ziehen und die auch noch sagen, wunderbar, 45% wäre noch besser. Also mit der Zustimmung des Volkes passiert in der Demokratie alles.
Ich wollte in der anderen, also in der anderen Art noch den, über den Beitrag sprechen. Das Argument war Umdenken. Ja, das Umdenken habe ich ja selber angesprochen gehabt, Umdenken. Ich habe überhaupt nicht gesagt, Umdenken vom Schlechten zum Guten, ja, sondern ich habe gesagt, von ein Umdenken von dem Vertrauen auf freigesetztes, global operierendes Finanzkapital kommt der Nation schon am meisten zugute. Kommt der kapitalistischen Nation am meisten zugute. Ist auch nochmal wichtig. Es ist ja, das hat denn der normale Mensch vom Finanzkapital? Es sind halt diejenigen, die groß was zum Finanzieren haben, der Staat und große Unternehmen. Die brauchen das. Und da hat ein Umdenken stattgefunden. Das Umdenken ist von dem, man verlässt sich auf darauf, dass das global freigesetzte Finanzwesen schon den größten Nutzen erzeugen wird für die Institute, die Instanzen, die eben Kredit brauchen können, zu der Staat muss sich tatsächlich mit seiner Gewalt den Dienst der Vermögenden an sich und seiner Finanzbasis sichern. Das ist der von da nach da. Der Zeitpunkt mit Lehman-Pleite ist schon gut. Ja, das ist ungefähr, was ich auch gemeint habe mit der Finanzkrise. Nur, der Gedanke, da hätte die Regierung gesagt, das muss sie jetzt machen, weil die Demokratie untergraben oder beschädigt oder ausgehebelt wird. Das glaube ich weniger. Ja, aber gesagt haben sie es.
Ja, ich glaube, dass das Volk angefangen hat und die Politiker haben angefangen, ja, wenn ich da so weitermache, werde ich nicht mehr gewählt. Ja. Da müssen wir ein bisschen korrigieren, ein bisschen.
Ich nochmal, um es im Gedächtnis zu behalten, das Hauptanliegen war, den Kredit der Nation, also den in Deutschland verfügbaren, damit auch für die deutsche Regierung verfügbaren Kredit zu verteidigen, zu retten, zu erhalten. Denn, an der Stelle nochmal zu sagen, der Kredit ist im Kapitalismus die große Macht. Abgesehen vom Kapitalismus ist Kredit nichts. Den gibt es außerhalb vom Kapitalismus gar nicht. Er macht die Gesellschaft auch um nichts reicher. Wo Kredit ist, muss Schulden sein, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, der Kredit kann niemals ein Produktionsmittel oder Lebensmittel oder Getreide verfügbar machen, die es nicht an und für sich gibt. Der Kredit ist nur die Macht, ich kann es kaufen, nicht du. Wenn ich Kredit kriege, bin ich solvent, bin ich fähig zu kaufen. Also der Kredit, wenn ich rein gebrauchswertmäßig nach den nützlichen Dingen denke, ist der Kredit überhaupt kein Hilfsmittel. Nur im Kapitalismus ist Kredit ein Hilfsmittel, weil die Fähigkeit, Eigentum vorzuschießen, um den Produktionsprozess oder um den Kauf zu tätigen, weil das die große Macht ist, geschäftliche Prozesse, Gewinnerwirtschaftungsprozesse in Gang zu setzen. Und deswegen hat unser Staat bei der Lehman-Pleite gesagt, die Banken sind systemrelevant, und den Satz muss man ernst nehmen. Nichts im Land ist so wichtig wie die Banken. Man muss ernst nehmen, im Kapitalismus lebt tatsächlich das Gemeinwesen vom verfügbaren Kredit. Und den zu verteidigen, das war dann die erste Priorität der Politik. Und das ist nicht, da leidet die Demokratie, jetzt müssen wir was fürs Demokratische tun, sondern das war gerade, erstmal war das der Beschluss, wir müssen den Kredit verteidigen, und das beleidigt so manche demokratische, so manchen demokratischen Usus. Man muss sich erstmal denken, die Kreditverteidigung war der Angriff drauf, oder war das Offensive missachten. Der Gedanke, für Hartz IV ist immer das Geld zu wenig und über Nacht sind auf einmal 500 Milliarden verfügbar.
Genau.
Ja, das schlägt der Demokratie ins Gesicht. Aber es zeigt, wofür Geld eben da ist und wofür nicht. Es zeigt, wie das System funktioniert. Es zeigt, worauf die Ordnung wirklich beruht. Und darauf, dass die Hartz-IVler satt werden, beruht sie nicht.
Und auch wofür Demokratie da ist.
Demokratie ist dann die Organisationsweise dieser, ja eigentlich ist es eben die Organisationsweise des Staats, die Weise, wie diese Obrigkeit sich die Zustimmung der Regierten für ihr Programm sichert.
Und dann haben Sie ja noch nach der anderen Seite ganz schnell den Übergang zum demokratischen Verplausibilisieren gemacht, darüber mit dem Gedanken, der ja auch richtig ist, und wenn die Banken pleite sind, dann sind ja die ganzen kleinen Einkommen und die Vermögen der kleinen Leute kaputt.
Ja, die könnten wir retten. Aber die großen Einkommen sollen
nein,
zahlen.
Nein, ich wollte sagen, das war ja das Argument dafür, warum man die systemrelevanten Banken retten muss, damit nicht das ganze Bankenwesen zusammenbricht. Und das will ich aber wieder sagen, so demokratisch das ist, verweist ja wieder darauf, wie in der Gesellschaft, die so organisiert ist und wo die Banken systemrelevant sind, wie unmittelbar da alles Leben am Gedeih und Verderben von dem Finanzkapital hängt. Und da ist irgendwie die Idee, wenn man sagt, das müsste alles ein bisschen demokratischer passieren. Ja? Da werden Entscheidungen gefallen, die sind überhaupt nicht in einer fairen Abstimmung, wo es doch das gewählte Parlament und die Regierung war, zusammengekommen. Ein bisschen, das liegt ja ein bisschen windschief zu der ganzen Sache.
Aber es zeigt auch anders. Wieder, welche Eigendynamik der Bankensektor hat.
Gehen wir mal weg von dem Thema. Mal andersrum, die demokratische Verarbeitung der neuen Lage. Ja? Jetzt gibt es den staatlichen Bedarf. Jetzt gibt es die, davon habe ich ja vorhin geredet, jetzt gibt es die öffentliche, sagen wir moralische Hinrichtung von einigen Repräsentanten der deutschen Elite. Ist jetzt ein bisschen radikal gesprochen, aber es ist halt, das ist nicht mehr respektabel. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr. Erste Stufe der Verarbeitung. Ja, der Staat braucht Geld, er soll sich's dort holen und es klingt wie, es wäre alles ein Dienst an den normalen Steuerzahlern, dass er jetzt bei denen zuschlägt. Kein Mensch behauptet im Ernst, dass die normalen Steuerzahler irgendeinen Pfennig weniger zahlen müssten, bloß weil die Regierung das Geld jetzt bei Hoeneß und Zumwinkel und ihresgleichen auch holt. Kein Mensch meint es ernsthaft, schon gleich rechnet keiner nach. Es ist einfach der Standpunkt, wenn die auch belastet werden, dann ist das schon mal gut. Das ist aber, wie gesagt, bloß die erste demokratische Verarbeitungsstufe. Die nächste Stufe ist, also Talkshows und so. Hoeneß hat Steuern hinterzogen. Ja, stimmt ziemlich. Aber sind wir nicht alle Hoeneß? Ja? Dann ist das nächste Stufe. Verschweigen wir nicht auch das Arbeitszimmer? Oder, nein, andersrum. Bringen wir nicht auch ein Zimmer unserer Wohnung oder unseres Hauses steuermindernd in Anschlag, obwohl wir drin wohnen und behaupten, es wäre ein Arbeitszimmer? Betrügen wir nicht auch? Jetzt ist der Witz. Sind wir eigentlich besser als der? Ja? Ist die nächste Stufe. Man darf sich empören über den und da ist man erstmal Hetze und Sozialneid kommt groß zum Zug. Aber bloß, damit gleich die nächste Stufe der Verarbeitung angegriffen wird, nämlich, aber im Grunde sind wir doch alle solche. Also müssen wir uns alle an die Nase fassen. Jetzt ist das Lustige, jetzt gab es eine Umfrage, finden die Deutschen eigentlich, dass es gleich schlimm ist, wenn Hoeneß Steuern hinterzieht, als wenn sie es tun, oder ob es nicht gleich schlimm ist? Finden die Deutschen klar, das wär schlimmer, wenn es Hoeneß tut? Der Witz ist, weil es mehr Geld ist, ist der Gedanke. Der Witz ist an der Stelle, dass man über die moralische Gleichsetzung, und das ist ja berechtigt, ja, moralisch ist es ja dasselbe, dass man über die moralische Gleichsetzung gleich die Sache gleichsetzt. Hoeneß hinterzieht halt Millionen, die er am Finanzmarkt verdient hat oder die er in seiner Wurstfabrik verdient und nicht versteuert hat oder in der Wurstfabrik verdient und versteuert und dann aber weiterverwertet und dann nicht mehr versteuert hat. Er hinterzieht halt Geld, das er als Kapitalist verdient. Und die anderen hinterziehen Steuern, die sie, die Abzug von ihrem Lebensunterhalt sind. Und das alles ist unter dem Gesichtspunkt moralisch, ist es doch dasselbe. Dann auch ansonsten in jeder Hinsicht dasselbe. Na gut, waren die Leute der Meinung, ganz ist das gar nicht dasselbe. Aber wichtig ist, am Schluss ist doch, kommt doch raus, die demokratische Demokratie ist gar keine Bremse dagegen, also ist gar keine Sicherung dessen, dass die Leute geschont werden, sondern die demokratische Debatte ist, Hoeneß nicht schonen heißt niemanden schonen. Also von wegen, da kann sich wer was von versprechen. Da kann man sich nichts von versprechen. Umgekehrt noch, das passt noch dazu, weil ansonsten, ich habe so Nachträge, die gehen so ganz generell auf Steuern, das passt jetzt aber nicht mehr. Umgekehrt, der Steuerzahler ist in unserer Gesellschaft eine hoch angesehene Figur. Immer wenn die Regierung mal Geld nicht ausgeben will, ist es ein Dienst am Steuerzahler. Das Paradefall ist jetzt Europapolitik. Die Rettungsaktionen der Mitglied der kreditunwürdig gewordenen Mitgliedsländer, die Rettungsaktionen für Portugal und so weiter, Griechenland, Zypern, die Rettungsaktionen sind alle furchtbare Diktate gegen diese Länder. Furchtbare Schrumpfungsdiktate. Die müssen sich als Staat mit allem, was sie sich vornehmen, zurückfahren. Und alles wird vertreten als, wir können dem deutschen Steuerzahler nicht zumuten, dass er ja, Griechen, die womöglich sogar gar nicht so arm sind, wie man immer gedacht hat, dass er die finanziert. Der Steuerzahler ist immer der Berufungstitel. Wenn der Fiskus Geld nicht ausgeben will, dann ist es ein Dienst am Steuerzahler. Der Steuerzahler sieht das Geld nie, das der Fiskus nicht ausgeben will an irgendeiner Stelle. Es stimmt nicht. Es ist einfach, wenn der Staat sparsam ist mit irgendwas, dann wird es als, das ist die Rücksicht, die wir auf die Steuerzahler üben, denn wir wollen ihnen ja auch nur wegnehmen, was wirklich nötig ist. Immer wo es also nicht gezahlt, wo nicht gezahlt wird, wo der Staat knauserig ist, auch bei Hartz IV und so, wo er knauserig ist, dient er dem Steuerzahler. Also wie billig das ist, sich immer aufs Volk zu berufen mit der Politik. Wenn er es Geld ausgeben will, vergisst er den Steuerzahler. Aber wenn er es Geld nicht ausgeben will, wenn irgendeine Forderung von irgendeiner Seite, sei es vom hilfsbedürftigen Partnerstaat in Europa, sei es von sozialen Bedürfnissen her, wenn irgendeine Forderung zurückgewiesen wird, ist es ein Dienst am Steuerzahler. Also insofern ist es mit den Steuern die Kosten für die als notwendig anerkannte Herrschaft. Diese Kombination Kosten für Herrschaft, ja, war ja vorhin lang die Rede, kein Tausch, weggenommenes Geld, aber Geld, das dann doch für was ausgegeben wird, das anerkannt ist, das sein muss. Diese Kombination, da drin drückt sich der ganze Widerspruch, das ganze Hin und Her von der kapitalistische Staat ist Mittel der Bürger und er ist überhaupt nicht Mittel der Bürger. Das drückt sich in diesem Steuerzirkus aus. Ja, war so eine Art Schlusswort. Machen wir Ausschluss, es ist heiß genug.